NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juni 1962. Der Todestag des französischen Pianisten Alfred Cortot.
I think Cortot looked for the opium in music, you know.
Ich glaube, Cortot hat das Opium in der Musik gesucht. Er wollte das Außergewöhnliche, das Abnorme, das nichts mehr mit der Realität zu tun hatte, dem kein Hauch von Normalität mehr anhaftete.
So ganz genau weiß Daniel Barenboim nicht, was er vom Pianistenkollegen Alfred Cortot zu halten hat. Das Rauschhafte und Hyperromantische, das er bei Cortot heraushört, ist ihm fremd, so wie es vielen Zeitgenossen fremd war. Aber es entfaltete auch eine Magie. Cortot war ein Enkelschüler von Frédéric Chopin und ein Jünger von Richard Wagner. Beides, das französische und das deutsche Erbteil, machten ihn zum Verführer auf dem Konzertpodium, aber auch zum Verführten in den Jahren des Zweiten Weltkriegs.
Ich leide, also bin ich.
So hat es Cortot seinem Stiefsohn Jean ins Stammbuch geschrieben und meinte damit weniger sein Leben als seine Kunst. Frédéric Chopin hieß der erste Gott im Künstlerleben des Alfred Cortot. 1877 wurde Cortot in Nyon am Genfer See geboren, als Sohn einer Schweizerin und eines Franzosen, der für die Simplonbahn arbeitete. Nichts außer seinem Willen prädestinierte den jungen Alfred für eine Pianistenkarriere, am wenigsten seine Hände.
Ich hatte eigentlich die falschen Hände. Zu wenig muskulös, mit schwachen Fingern, die kaum eine Oktave greifen konnten. Aber ich habe hart gearbeitet und meine Schwester Lea hat mich bestens trainiert, sodass ich auf Dauer einige Hindernisse überwinden konnte.
Jedenfalls reichte es für das Konservatorium in Paris. Mit 10 Jahren kam Cortot zu Émile Decombe, der bei Chopin einige Stunden genossen hatte, dann in die effektive Schule des Virtuosenmachers Louis Diemer. Mit 18 Jahren legte Cortot sein Examen ab. Auf dem Programm stand Chopins 4. Ballade. Und wenige haben diesen singenden Klang erreicht und die Poesie der ausdrucksvollen Verzögerung, die das Publikum in den Bann zog.
Monsieur Cortot besitzt ein schönes und vollendetes Pianistentemperament, wie es mir lange nicht zu Ohren gekommen ist.
So las man in der Zeitung über das Abschlussexamen. Und natürlich erwartete alle Welt, dass dieses Riesentalent sich sofort in eine Pianistenkarriere stürzen würde. Doch man hatte nicht mit dem Eigensinn des schmächtigen Mannes mit den sinnlichen Lippen und dem Träumerblick unter dem etwas altmodischen Mittelscheitel gerechnet. Dass er ausgerechnet dem umstrittenen Richard Wagner dienen wollte, stieß in Frankreich viele vor den Kopf. Dreimal pilgerte Cortot nach Bayreuth, studierte die Sänger für den Ring des Nibelungen ein und assistierte den Dirigenten Felix Mottl und Hans Richter. Der Festspielbetrieb faszinierte ihn so sehr, dass er sich für Wagner in Frankreich einsetzen wollte, wohlgemerkt als Dirigent. Cosima Wagner, die Hüterin des Erbes, gab ihren Segen für die Pariser Erstaufführung der Götterdämmerung. Cortot trommelte Mäzene und Musiker zusammen, darunter Felia Litwin, eine der berühmtesten Wagner-Sängerinnen ihrer Zeit. 1902, als diese Aufnahme mit Felia Litwin und Alfred Cortot am Klavier entstand, dirigierte Cortot in Paris auf eigene Kosten Wagners Götterdämmerung und Tristan und Isolde. Denkwürdige Aufführungen, die von der Presse gelobt wurden, aber den jungen Wagnerianer auf einem Schuldenberg von 350.000 Francs sitzen ließen. Durch eine Bankrotterklärung hätte er sich retten können, aber Cortot wählte den dornigen Weg, wie er dem Biografen Bernard Gavotier anvertraute.
Das war der Grund, warum ich verbissen meine Klavierstudien wieder aufnahm, die ich in den Jahren davor schmählich vernachlässigt hatte. Ich wollte meine Schulden bezahlen. Von 1903 bis 1912 habe ich lange Reisen gemacht und unzählige Noten in allen Kapitalen Europas heruntergespult. So hat der Pianist die Leichtsinnigkeit des Dirigenten gebüßt.
In den Galeerenjahren vor dem Ersten Weltkrieg hat Cortot seinen unvergleichlichen Klavierstil ausgefeilt. Eine Mischung aus größter Leichtigkeit und Brillanz und einem höchst subjektiven, aber nicht willkürlichen Umgang mit dem Werk. Denn Cortot verstand sich nicht als Bürokrat der Noten, sondern als Medium des Komponisten, auch wenn ihm dabei so manche falsche Töne unterliefen. Der jüngere Kollege György Sándor plädiert dafür, sie nicht allzu wichtig zu nehmen.
Cortot was a real poet. Everything he did was absolutely surprising.
Cortot war wirklich ein Dichter. Was er spielte, wirkte überraschend, tiefsinnig, farbig, wie aus dem Moment heraus entstanden. Auch seine Technik war großartig, aber man hat eben damals nicht so sehr auf die richtigen Noten gepocht. Cortots Aufnahmen enthalten viele falsche Noten. Aber er konnte auch die richtigen spielen. Und es gab in jedem seiner Konzerte unzählige Details, die einzigartig waren.
Eine Kunst, die sich nur auf ihre Technik beruft, ist schon zum Scheitern verurteilt.
So hat der Pianist selbst den Fetischismus der technischen Makellosigkeit kommentiert, der ihn auch bei Plattenaufnahmen nicht kümmerte. Manche Zeitgenossen haben Cortots falsche Noten, die ihm vor allem in den USA angekreidet wurden, mit seiner beruflichen Überlastung erklärt. Denn Cortot beglich die Schulden seines Wagner-Abenteuers nicht nur durch Soloabende. Er hatte eine Klavierprofessur am Conservatoire und leitete als Dirigent gleich zwei Konzertgesellschaften in Paris, in denen zeitgenössische Musik eine große Rolle spielte, allerdings nicht seine eigene, die er nach einigen frühen Versuchen aufgegeben hatte, mit einem schlagenden Argument.
Ein Pianist hat gezwungenermaßen viel zu viele Floskeln in seinen Fingern, um wirklich originell sein zu können. Und ich habe einen Horror vor der sogenannten Pianistenmusik.
Während der Wagner-Aufführungen lernte Cortot im Orchester einen jungen Katalanen kennen, der ihm auffiel, weil er für die Musik brannte, Pablo Casals.
Was dieser Musiker für einen Elan hat. Wenn er den Bogen hebt, erwartet man Wahrhaftiges. Unter dem Bogen von Casals bekommt das Cello die Geschmeidigkeit und Präzision einer Geige.
Ein paar Jahre später traf man sich wieder und bildete zusammen mit Cortots Studienfreund, dem Geiger Jacques Thibault, eines der berühmtesten Klaviertrios der Geschichte. Von 1927 stammt diese Aufnahme von Joseph Haydns Klaviertrio G-Dur mit dem Trio Cortot-Thibault-Casals. Damals nahm Cortot schon seit einem Vierteljahrhundert Platten auf, erst rein akustisch in den Trichter, später ins Mikrofon. Auch hier war Cortot ein Pionier. Und wer hätte gedacht, dass der Hohepriester von Chopin, Schumann und Liszt im Jahr 1932 die erste Gesamtaufnahme der Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach auf den Plattenmarkt bringen würde? Cortot dirigierte und spielte neben Jacques Thibault und dem Flötisten Roger Cortet am Klavier den Solopart im 5. Konzert mit bemerkenswertem Schwung. Aufgenommen hat Cortot die brandenburgischen Konzerte mit dem Orchester der École Normale de Musique, einem Institut, das er selbst im Jahr 1919 mitgegründet hatte. Es war eine Art Gegenkonservatorium. An der École Normale sollten keine Virtuosen herangezüchtet werden, wie am Conservatoire National, sondern gute Musiker und Pädagogen. Dafür konnte Cortot hochkarätige Lehrer gewinnen, wie Thibaut, Casals, Nadia Boulanger oder Georges Enescu. Mit der Gründung der École Normale, die bis heute existiert, hatte Cortot noch ein weiteres Problem gelöst, das ihn bedrückte. Seine Konzertreisen hatten ihm das regelmäßige Unterrichten unmöglich gemacht. Jetzt aber konnte er zeitlich kompakte Seminare und Meisterkurse geben, in denen er sich als genialer Musikvermittler erwies. In einem Film aus der Nachkriegszeit erklärt er den Schlusssatz aus Robert Schumanns Klavierzyklus Kinderszenen, einen Epilog mit dem Titel Der Dichter spricht.
Mir scheint, dass dieses letzte Stück auf eine träumerische, intimere Ebene gehoben werden sollte. Das bedeutet nicht nur den schönen Klang, das ausdrucksvolle Ausschwingen der Phrase, sondern auch ein Gefühl des Träumens. In Wahrheit muss man dieses letzte Stück nicht spielen, sondern träumen.
Im Juni 1940 nahmen deutsche Truppen Paris ein. Eine schlimme Demütigung für die Grande Nation nach einem Krieg von 1,5 Monaten. War es die Weltfremdheit des träumenden Musikers oder die bewusste Aktion eines Kollaborateurs, die Alfred Cortot dazu brachte, sich in der Regierung des Maréchal Pétain zu engagieren? Als Nationalrat präsidierte er dem Komitee für musikalische Bildung, wurde mit dem höchsten Orden des Vichy-Regimes ausgezeichnet und spielte 1942 bei mehreren Konzerten in Deutschland. Allerdings auch, das war seine Bedingung, in Lagern für französische Kriegsgefangene. Nach Kriegsende musste Cortot dafür büßen und ein Jahr lang pausieren. Mit seiner zweiten Frau ließ er sich in Lausanne nieder. Bald hatte er wieder das Pensum der Auftritte vor dem Krieg erreicht, nicht aber seine pianistische Eleganz und Mühelosigkeit. Pablo Casals, der Cortot den Flirt mit dem Faschismus sehr übel genommen hatte, versöhnte sich mit dem Klavierpartner im gemeinsamen Abschiedskonzert. Am 15. Juni 1962, heute vor 55 Jahren, starb Alfred Cortot mit 84 Jahren in Paris. Und vielleicht wäre er zufrieden gewesen, wenn die Nachwelt seinen Aphorismus beherzigt hätte, der sich im Buch für seinen Stiefsohn Jean fand.
Urteile nicht. Versuche zu verstehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Alfred Cortot, der am 15. Juni 1962 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.